Alex spielt heute ein Konzert. Sie ist in einer Band und spielt das Cello. Sie ist 14 Jahre alt und ordentlich aufgeregt. Ihre Mutter fährt sie zu dem Auftritt hin und dann kommt der Schocker. Sie will bleiben. Ach du meine Güte, ihre Mutter hier vor all ihren Freunden, den anderen aus der Band, wie peinlich. Ihre große Schwester ist auch noch dabei. Alex möchte im Boden versinken. Das Konzert läuft gut. Es gibt großen Applaus. Dann kommt ihre Mutter an die Bühne mit ihrer Schwester im Schlepptau und lobt sie. Schatz, das war großartig, so toll. Ihre Schwester schließt sich an. Und als sie sich rumdrehen und gehen, hören sie, wie Alex sich bei ihren Freunden für sie entschuldigt. Tut mir leid, Leute, total peinlich, ich weiß. Ihre große Schwester schaut zu ihrer Mutter und sagt, hat die sich gerade für uns entschuldigt? Wir haben doch nur was Nettes gesagt. Und ihre Mutter nickt und sagt trocken, ja, saublödes Gefühl, oder? Wer Teenager hat oder Teenager ist oder Teenager war, kennt das. Manche gute Tat kriegt nur ein Augenrollen oder eine schnippische Antwort oder noch besser gar keine Reaktion. Da kann man sich schon ärgern. Man wollte ja was Gutes tun und das ist jetzt der Lohn oder was? In der Geschichte heute geht es nicht um Teenager, aber auch Erwachsene benehmen sich gern mal undankbar. Es geht darum, warum man Dinge tut. Das ist nämlich entscheidend dafür, wie es einem mit dem Ergebnis geht. Ein Weinbergbesitzer hat alles hergerichtet. Die Reben sind gepflanzt, die Erde voller Nährstoffe. Da steht ein schönes Haus, alle Geräte sind da. Das war mit Sicherheit eine Heidenarbeit. Er selber bewirtschaftet den Weinberg aber gar nicht. Das machen Pächter. Denen geht es da super. So ein Weinberg ist nicht nur schön anzusehen, es ist auch ein wundervoller Ort. Und als der Besitzer dann einen Angestellten schickt, um die Pacht einzusammeln, sagen sie nein. Dann schlagen sie ihn noch und schicken ihn zurück. Der Besitzer ist etwas irritiert und schickt noch einen Knecht. Gleiches Spiel, diesmal hauen sie fest dazu. Am Ende schickt er seinen Sohn, weil er denkt, jetzt komm, meinen Sohn werden die ja wohl ernst nehmen und vor allem nicht anfassen. Falsch. Sie schlagen ihn nicht nur, sie bringen ihn um. Ihr ahnt es, der Besitzer ist Gott und sein Sohn Jesus. Das ist ein trauriges Resümee der vielen Propheten, die Gott zu den Menschen schickt. Immer wieder hören die Menschen nicht zu oder schlagen sie oder bringen sie um. Und als er seinen Sohn schickt, ihr wisst, wie die Geschichte ausgeht. Wenigstens von Seiten der Menschen. Von Gott nicht. Die Geschichte von Gott und den Menschen endet nicht mit dem Tod seines Sohnes. Er nimmt dieses schlimmste aller Verbrechen, diese abscheuliche, furchtbare Tat, und er macht daraus den Anfang der Christen, der Kirche, einer Bewegung, die die Welt verändern wird. Er sagt dazu, den Stein, den sie verworfen haben, mache ich zum Eckstein. Und jetzt muss man Eckstein einmal aufdröseln. Kennt ihr in Torbögen diesen einen Stein oben? Der ist als Keil geschliffen und sitzt ganz zentral oben. Die anderen Steine kann man aufstapeln und aufstapeln. Ohne Zement, ohne Mörtel, hält aber nix. Der Stein in der Mitte, der Keil, der hält sie. Der, der anders ist als all die anderen, der ist der Schlüssel. Gott macht seinen Sohn zu diesem Eckstein, dem zentralen Puzzlestück, ohne dass alles andere kollabieren würde. Warum macht er das? Hättest du das gemacht, nach der Aktion? Kannst du dir das vorstellen, etwas für Leute zu tun, die dir so etwas antun? Ich sag's euch ehrlich, meine erste Reaktion wäre Sintflut gewesen. Zapp! Ich hatte die Geschichte der Sintflut mal in einem anderen Konfikurs. Und da sagte ich den Konfis, seid froh, dass ich nicht Gott bin, ich hätte das Wasser nicht abgelassen. Aber so ist Gott nicht, weil Gott die Dinge nicht tut, um Anerkennung zu bekommen. Er tut sie nie, um irgendwas für sich selber dabei rauszukriegen, sondern weil er die Menschen vor sich selbst retten will. Und das ist eine von drei Lektionen in dieser Geschichte. Tu nichts für andere, wenn du nur Anerkennung willst. Das geht schief. Das kennen wir alle. Wenn du für eine Veranstaltung Tische stellst oder alles eindeckst, wenn du alles besonders gründlich geputzt hast, damit alle es schön haben. In den wenigsten Fällen bekommen wir die Anerkennung, die wir möchten, von dort, wo wir sie her möchten. Und da, wo wir sie herbekommen, hören wir sie dann nicht, weil wir uns ja ärgern, dass nicht die Person was gesagt hat, von der ich es eigentlich wollte. Die falsche Motivation kann dir alles verderben. Deswegen habe ich, als ich in meiner Gemeinde angefangen habe, mal gesagt, ihr werdet euch mit Sicherheit auch mal über mich ärgern. Bin ich absolut sicher. Und dann möchte ich, dass ihr nicht hinschmeißt. Dass ihr nicht schimpft und flucht hintenrum und geht. Sondern dass ihr dranbleibt an Gott und am Glauben. Weil das der richtige Grund ist, hier zu sein. Nicht, weil ich den aktuellen Pfarrer gerade leiden kann oder nicht. Wenn du was für andere tust, dann tu es, weil es dir wichtig ist. Tu es, weil du was Gutes tun willst. Weil du dich selber darüber freuen würdest, wenn andere sowas für dich tun. Aber mach es nicht, weil du beklatscht werden willst. Das kommt aus einer inneren Leere. Die wird niemals satt. Es wird nie genug sein. Glaub es einem Bühnenmenschen, mach es einfach für dich. Mach's für Gott. Oder weil es das Richtige ist. Aber nicht für den Applaus. Das zweite ist, auf Ärger antwortet man nicht mit Ärger. Die Leute in der Geschichte benehmen sich katastrophal. Aggressiv, bösartig und selbstsüchtig. Da nenne ich jetzt keine Beispiele, das weiß jeder selbst, wer sich aktuell so verhält in deinem Leben. Kurz gesagt, zurückbrüllen macht nichts besser. Am Ende sind alle Beteiligten wütend und müde und verletzt. Ich kenne das Gefühl, glaub mir. Das Gefühl, zurückdonnern zu wollen, sich nichts gefallen zu lassen. Und ich weiß selbst, wie man knirscht und innerlich bricht, wenn man dann gesagt kriegt, reagier doch mit Liebe. Furchtbar, furchtbar. Aber es stimmt leider. Die meisten Menschen brüllen, weil sie sich selbst nicht gehört fühlen. Weil sie selbst nicht mehr weiter wissen. Und wenn dann der andere zurückbrüllt, verstärkt sich die Spirale. Ja, du hast auch Gefühle. Und ja, so redet man mit gar niemandem. Kann man aber auch so sagen, und zwar ruhig. Man kann sagen, ich habe gehört, was du gesagt hast, und ich merke, dass dich das stinksauer macht. Es ist aber die Frage, wie kriegen wir die Kuh vom Eis? Gott hätte auch in der Geschichte einfach sagen können, du, alles klar, wenn das eure Antwort ist, dann sind wir jetzt fertig miteinander und ich drücke nochmal den Sintflutknopf. Macht er aber nicht. Er gibt die Menschen auch dann nicht auf, als sie maximal widerlich zu ihm sind. Und das ist die dritte Lektion. Lieben heißt oft trotzdem lieben. So ist es mit Gott und seiner Menschheit und das kennen wir auch selbst. Das ist übrigens auch die Botschaft von dem Text von der großen Flut. Gott ist so enttäuscht von den Menschen, dass er die Flut schickt und er sagt, weil das Herz der Menschen von Grund auf böse ist. Und als es ruhig ist in seiner Welt, totenstill, und das Leben nicht mehr kreuz und quer sprudelt und brüllt und tobt und Türen schmeißt, da lässt er das Wasser wieder ab und sagt, weil das Herz der Menschen von Grund auf so ist. Er hat sie geschaffen. Er hat uns geschaffen. Mit all unseren schillernden, schönsten Farben. Dem Kreativen, der Musik, der Liebe und der Freude. Aber auch in all unserer Dunkelheit. Und das ist gemeint in den Gebeten am Anfang vom Gottesdienst. Wenn wir sagen, Gott liebt uns so, wie wir sind. Das meint nicht nur die mit der Zahnlücke oder dem alten Laster. Das meint dich mit allem. Allem Hellen und allem Dunkeln. Der Wut, dem Zorn, dem Ärger, den wir auch alle kennen. Das heißt nicht, dass Gott das alles gut findet. Aber unabhängig davon, was wir tun, unabhängig von allem, liebt er uns trotzdem. Und so ist Familie. Egal, was du tust, egal, wen du verletzt, egal, welches Gesetz du brichst oder welchen Fehler du machst, Gott wird dich nicht verstoßen. Er wird dich nicht aufgeben, auch wenn du dich gerade aufgegeben hast. Er wird den Stein aus deiner Hand nehmen, den Stein, den du auf irgendwen wieder werfen willst, auf deinen Chef, auf deine Freunde, auf deine Feinde. Er nimmt diesen Stein und macht mit dir daraus die erste Treppenstufe. Die erste Stufe auf dem Weg zurück zu dir. Wenn du ihn lässt. Ich hänge eine Bonuslektion an. Es ist nie zu spät. In keinem Streit, in keinem Konflikt. Es ist nie zu spät, die Liebe zu wählen. Und das bedeutet nicht immer, dass es weitergeht. Manche Beziehung geht auseinander. Und manche Freundschaft zerbricht. Aber wer auch diesen Prozess in Liebe geht, wer den Konflikt in Liebe führt, der kann auf eine Zeit zurückschauen, die ihm wichtig war, auch wenn sie vorbei ist. Der kann weitergehen, ohne Ballast und Altlasten auf der Seele, sondern mit einem satten Seufzen, dass ein Kapitel eben zu Ende geht. Aber die Reise geht weiter. Mitten in der Wut kann man das nicht hören. Weiß ich, geht mir auch so. Aber dann lass die Wut ins Leere laufen. Schrei dich heiser, brüll dich müde. Weine, bis es nicht mehr wichtig ist zu weinen. Und dann atme aus und heb die Arme und lass dich von Gott wieder auf die Füße setzen. Der Stein, der uns alle zusammenhält, der hat das alles schon erlebt. Er hat die Menschen erlebt. Und er ist nicht bitter zurückgekehrt in den Himmel und hat seinen Reisepass zerrissen. Er hat die Himmelspforten aufgeschlossen und freut sich auf den Tag, an dem du heimkommst. Mit Ecken und Kanten, dem Hellen und dem Dunklen.